Es ist etwa 250 nach Christus und wir befinden uns am Bosporus. In der römischen Provinz Bithynien, nahe des heutigen Istanbul, kommt ein Mädchen zur Welt, dessen Name heute nie ohne Titel genannt wird. Doch damals war sie einfach nur Helena.
Zu ihr selbst weiß man relativ wenig, aber man weiß, dass sie von eher niedriger Herkunft war.
Dr. Andrea Binsfeld vom Geschichtlichen Institut der Universität Trier forscht im Bereich der christlichen Archäologie und der Spätantike. So wenig an Wissen über die Person der christlichen Heiligen auch gewiss sein mag, ihr langes und legendenumwobenes Leben begann in größter Unsicherheit. So viel ist sicher.
Das war eine Zeit im 3. Jahrhundert, die man als Zeit der Krise bezeichnet. Sie ist ganz klar daran abzulesen, dass zum Beispiel im 3. Jahrhundert die Kaiser meistens nicht lange regierten, dass sie durch Usurpatoren abgelöst worden sind. Es war eine Zeit auch der wirtschaftlichen Krise. Diese Unsicherheit führte dazu, dass man nach Hilfe bei den Göttern suchte.
Wer ein Opfer darbrachte, bekam quasi eine Quittung dafür ausgestellt, dass er seine Pflicht getan hatte. Die damaligen Götter hatten allerdings sehr sterbliche Höhlen und darüber hinaus äußerst wenig Interesse, die Opfergaben zu teilen.
Das Problem war, dass die Christen ein Opfer zu den heidnischen Göttern, ein Opfer an den Kaiser, nicht vollziehen konnten. Aus dieser angespannten politischen und wirtschaftlichen Lage heraus kam es jetzt auch zu Christenverfolgungen. Und das ist also die Situation, in die Helena hineingeboren worden ist.
Am Ende von Helenas Leben war das Christentum eine anerkannte Religion. Doch bis dahin ist es wortwörtlich ein weiter Weg. Aus ihrem niedrigen Stand heraus nahm sie einen Beruf an, der sie mit vielen Menschen in Kontakt brachte und ihr das Überleben sicherte.
Sie war als Gastwirtin tätig, was ein Beruf war, der in der Antike nicht besonders gut angesehen war. Und dass sie in einem Konkubinat, also in einer nicht legalisierten Verbindung, mit einem jungen Offizier gelebt hat, Constantius Chlorus, und dass aus dieser Verbindung dann Konstantin, der spätere Kaiser, hervorgegangen ist.
Das Römische Reich wurde zur Zeit um 300 nach Christus durch vier Kaiser beherrscht. Einer von ihnen wurde Constantius Chlorus, Herrscher über den westlichen Reichsteil. Dazu verließ er Helena, um die Stieftochter des Kaisers Maximilian zu heiraten und sich von ihm adoptieren zu lassen. Er ließ Helena zusammen mit ihrem Sohn Konstantin in Nikomedien, einer Stadt nahe dem heutigen Istanbul, zurück.
Das Verhältnis Helenas zu ihrem Sohn Konstantin war wohl ein sehr enges Mutter-Sohn-Verhältnis. Was man an den Ehrungen, die Konstantin für seine Mutter erlassen hat, sehr deutlich ablesen kann. So hat Helena beispielsweise den Ehrennamen der Augusta, der Kaiserin von Konstantin, verliehen bekommen.
Nach dem Tod seines Vaters Konstantius übernimmt Konstantin das Heer seines Vaters, wird zum Kaiser gekrönt und sorgt für Umwälzungen im Römischen Reich. Das ist wohl einer der Hauptgründe, warum Helena sich auf die Reise machte.
Wobei die Geschichte äußerst spannend ist, denn das Römische Reich war ja Anfang des 4. Jahrhunderts unter vier Herrscher aufgeteilt worden und Konstantin hat einen nach dem anderen seiner Mitherrscher besiegt, ausgeschaltet, bis er dann im Jahr 324 Alleinherrscher im Römischen Reich war. Daraufhin hat seine Mutter Helena im stolzen Alter doch von 80 Jahren eine Reise durch die östlichen Provinzen des Römischen Reiches unternommen.
Unter dem Banner Jesu Christi war Konstantin gegen seinen kaiserlichen Rivalen Maxentius in die Schlacht gezogen, hatte ihn besiegt und darauf das berühmte Toleranzedikt von Mailand ausgesprochen. Nach langer Christenverfolgung nun Freiheit für alle Religionen. Aus zeitgenössischen Quellen geht hervor, dass Helena quer durch das Heilige Land gereist ist, Kirchen gegründet hat, aber auch Begnadigungen ausgesprochen hat. Nachdem ihr Sohn sämtliche Mitstreiter um sich herum ausgeschaltet hatte, versuchte sie, die politische Lage zu beruhigen. Heute ist man vielleicht geneigt, das Reisen als angenehme Freizeitbeschäftigung zu verstehen, für eine 80-jährige Dame im 4. Jahrhundert nach Christus aber alles andere als ein Sonntagsritt.
Gefährlich waren die Reisen zu der Zeit natürlich schon jederzeit. Das weiß man auch aus Berichten, dass man als Reisender natürlich immer Gefahr lief, von Räubern überfallen zu werden.
Zwischen Kirchengründungen und ihrer Mission als kaiserliche Botschafterin soll Helena im stattlichen Alter außerdem zahlreiche Reliquien gefunden haben, darunter die Reste des Kreuzes Jesu Christi. Ob die wissenschaftliche Gewissheit allerdings so weit reicht, vermag auch Andrea Binsfeld nicht zu sagen.
Man weiß aus anderen Quellen wie Kyrill von Jerusalem, dass wohl zur Zeit Konstantins die ersten Kreuzesreliquien aufgetaucht sind. Aber in der frühen Zeit ist diese Überlieferung nicht mit Helena verbunden worden.
Erst Ende des 4. Jahrhunderts berichten Autoren wie Ambrosius von Mailand von der wundersamen Auffindung der Reliquien, von Visionen, die Helena zu den Überresten des Christuskreuzes geführt haben. Fest steht, dass das Christentum um diese Zeit eine enorme Festigung erfahren hat. Fest steht auch, dass die gefundenen Gegenstände, die die Existenz Christi belegen sollen, dafür eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen.
Das sieht man ganz deutlich an dem Bericht des Ambrosius von Mailand, der eine Rede hält, aus der ganz klar wird, dass der Fund der Reliquien durch Helena, das Kreuzesholz, die Kreuzesnägel in Verbindung mit Konstantin, dem Kaiser, der das Christentum als Religion zugelassen hat, eine enorme Symbolkraft beinhaltet. Die Reliquien als Symbol für das jetzt erste christliche Herrschergeschlecht der Antike, auf das sich dann auch spätere Herrscher auch berufen.
Helena starb vermutlich im Jahre 329 in Nikomedien, dem Ort, an dem sie auch ihren Sohn Konstantin großgezogen hat. Viele Jahre nach ihrem Tod sind ihre Gebeine selbst zur Reliquie geworden, um deren Besitzrecht die Kirchen miteinander gestritten haben.
Die Bedeutung Helenas haben sich natürlich dann auch gerne verschiedene Orte wie zum Beispiel Trier, wie Bonn, wie Köln zunutze gemacht. Das sind natürlich spätere Konstruktionen, um durch diese Verbindung mit bedeutenden Persönlichkeiten, mit Konstantin, mit Helena, die Bedeutung der Trierer Kirche in der Konkurrenz zu anderen umliegenden Kirchen, Bistümern, wie beispielsweise gerade auch Köln, zu steigern.
Heute werden die Helena-Reliquien brüderlich geteilt. Das zeigt unter anderem die jüngste Schenkung der Trierer Kirche an Bonn. Ein kleines Stück der heiligen Helena kehrt nun ins Bonner Münster zurück. Eine der Kirchen, die ihren Ursprung auf die Heilige, die Konkubine, Kaiserin, Mutter Helena zurückführt.